Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hello, ladies. The Big Balboski here. And you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Red.
Red 696. White Rabbit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds Folge 696. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die 700. Reds Folge zu. Es ist nicht mehr lange hin. Ich bin schon voller Vorfreude. Wer auch sicherlich voller Vorfreude ist, ist der Mann, der heute aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Davon wird er berichten. Das ist der Nico. Hallo Nico. Oh, ein ehrliches Blech.
Ist das ein Geräusch? Hallo Dennis, hallo, herzliches Reds Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Haben wir letzte Woche eine Folge aufgenommen? Ich glaube nicht.
Nein.
Haben wir nicht. 14 Tage Urlaub gehen hier fast zu Ende, leider. Ich war erst in Enfertal. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich war auf jeden Fall da. Und dann war ich jetzt mit meiner Freundin, mit Julia, war ich ein paar Tage in Amsterdam und bin heute wiedergekommen. Deswegen muss ich auch erstmal hier so ein normales Bier mal eben trinken. Okay, Moment. Oh, lecker. Ist ein Krombacher, ne? Was ich habe, ist ein Krombacher, ne? Schön 05er Bleche am Hals. Ne, eiskalt, sag ich dir. Eiskalt. Denn in Amsterdam, Dennis, du warst selber schon mal da, glaube ich. Warst du, ne?
Nur am Flughafen, glaube ich, tatsächlich. In Amsterdam selber, in der Stadt, war ich noch nicht, ne?
Sehr empfehlenswert. Also gerade für uns Craft-Beer-Trinker, also Biertrinker im Allgemeinen. Ja, da würde man auch auf seine Kosten kommen. Mir geht das dann eher so ein bisschen auf den Sack, ne? In den Gassen, der Geruch, ne? Da wird mir ein bisschen übel von.
Ist es denn so schlimm, wie man immer sagt? Ist ganz Amsterdam eine große Kifferbar?
Nee. Also es gibt natürlich genau den Kiez, wie in Hamburg zum Beispiel, wo wirklich Coffeeshop an Coffeeshop gereiht ist. Und da am ersten Abend sahen wir dann auch gleich eine sehr bleiche Dame, ein junges Mädel auf dem Boden liegen. Oh. Die wurde gestützt wahrscheinlich von den Leuten, die auch dort arbeiteten. Die hat sich wohl wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Mm. Das ist schon, der Geruch nervt halt schon, muss man sagen. Aber Dennis, in nahezu jedem Pub, in jeder Bar gibt es nicht normales Bier, sondern auch, also für uns schon normales Bier, sondern Craft Beer, ne? Gibt es in jeder fucking Bar. Dann hast du Michelin da, du hast diverse einheimische Brauereien, Ödipus etc. Ne? Also du
Tropen.
Ganz genau, du kommst
Demolen auf Kosten, wahrscheinlich, ne? Ja auch, ne?
Demolen, also alles, was man so kennt, ne, aus dem Bereich, findest du da einfach, ne? Und wir sind gar nicht mal so groß nach Plan gegangen, sondern du stolperst sozusagen über diese Locations. Und das macht mir natürlich am meisten Spaß, Dennis, wenn du nicht dabei bist, denn dir kann man immer folgen, du hast immer den Plan und wir sind eher so, wir schlendern so durch die Gassen und finden dann oder haben dann auch tolle Locations gefunden, haben sehr viel getrunken, sehr viel Pommes gegessen mit der Joppi-Sauce.
Oh.
Ne? Ja. Und war schön, auch das Rotlichtviertel, Dennis, im Vergleich.
Was da?
Im Vergleich zu unserer Hamburger Roten Meile ist das da schon sehr schick. Da hast du nämlich die Prostituierten, die tanzen so in ihren Scheiben auch, aber die sehen gar nicht so runtergekommen aus hier bei uns. Und die sahen beinahe schon so aus, als hätten sie richtig Freude daran, ne, an dem, was sie.
Auch da das taten. Liegt wahrscheinlich am Gras.
Vielleicht. Eine Sache noch zu Amsterdam: wahnsinnig sauber die Stadt.
Oh.
Muss ich sagen, wahnsinnig sauber und die Leute alle sehr, sehr angenehm. Also das war, ich war jetzt zum dritten Mal da und wird jederzeit wieder da hinfahren. Vielleicht auch mal eine Reise, die wir gemeinsam mal antreten.
Ja, würde ich nicht Nein sagen. Ne? Auch ein guter Freund des medizinischen Cannabis ist ja unser Freund und Hörer, der Peppo, ne? Der sich selber gerne König der Retzler nennt.
Der wird auf seine Kosten kommen.
Ne? Der würde, glaube ich, auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Ich weiß nur nicht, ob wir den überhaupt zwischen Coffeeshop und hier Rotlichtmilieu, ob wir den überhaupt noch in eine Craftbeer-Bar kriegen würden.
Wir können ihn da später abholen. Ich denke, ja, wenn er den einen oder anderen Cookie zu sich nimmt, dann hat er eh keinen Bock mehr, da aufzustehen. Ja. Alkohol auf der Straße ist übrigens nicht so gern gesehen. Da es gibt diverse Orte, öffentliche Plätze, da sind Aushänge. Da steht drauf, du, bis zu 100 Euro Strafe. Das musst du dir mal vorstellen.
Wahrscheinlich diese Alkoholleichten und Touristen und sowas, ne?
Wahrscheinlich, da hält sich auch kaum jemand dran. Oh, okay. Und auch ich habe zwischendurch mal ein Bierchen getrunken und es ist nicht so wild, ne? Also, man muss es ja nicht provozieren.
Wo ich ja schon relativ häufig war, das ist in Burghaven. Das ist ja ein Stücklich südlich von Amsterdam bei Gouda.
Da war ich mit, oder?
Da warst du mit, ja. Das ist ja eins der besten europäischen Bierfestival von unseren Freunden von De Molen. Das Borrefts Bierfestival. Und früher zu Zeiten, als ich noch klein und jung war, war ich ja oft, aber das war Belgien, ne? Das war an der belgischen, genau, das war hier, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ja, hier. Ostende, Middelkerke, Newport, Cuxhaide, da war immer meine Tante nämlich, Dünkirk, die Panne, die Jugend, da war immer meine Tante, mein Onkel, meine Cousine haben da nämlich immer Urlaub gemacht und dann habe ich die da ab und zu besucht, beziehungsweise bin mitgefahren und dementsprechend, tatsächlich, ich war hier mehr so bei den Belgiern statt bei den Holländern. Aber ich war letzte Woche ja auch unterwegs und zwar war ich ja, das war auch mit der Grund, warum wir eben in Kombination mit deinem Urlaub das nicht hingekriegt haben, letzte Woche eine Reds-Folge zu machen. Ich war nämlich auf der Drinktec-Messe in München, natürlich für die beste Brauerei der Welt, der Stödebäcker. Und
eine Frage ganz kurz, ja? Ist dein Durst, ist der noch immer gelöscht oder geht's wieder?
Ja, ich habe, komme ich gleich zu. Also okay, wir vom Montag bis Donnerstag auf dieser Messe, wo unter anderem auch die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer in diesem Jahr ausgetragen wurde. Und ich kann es verraten, es gibt einen Nachfolger, das noch amtierende Siegerbier ist ja die Hopfenweiße. Der eine oder andere wird es vielleicht schon probiert haben. Hopfenweiße von Nils und Niki aus Aachen. Das sind die letztjährigen Sieger. Und in diesem Jahr galt es, ein Chocolate Stout einzubrauen. Und da hat sich jemand durchgesetzt, den vielleicht der ein oder andere hier auch im Podcast kennt. Es ist nämlich niemand Geringeres als Stefan Ottenpohl. Nein, Spaß. Aber ihr kennt ihn das oder sie
schon
vielleicht
wundern.
Trotzdem, denn sie ist bekannt aus dem Männerabend, denn neue amtierende deutsche Meisterin der Hobbybrauer ist meine liebe Nachbarin und Biersommeliere Kollegin, die Candy.
Unglaublich. Also auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Candy. Ich weiß, du hörst hier nicht zu, aber ich habe dir auch schon gratuliert. Unglaublich. Ihr habt mitgefiebert. Ja. Du hast mir auch Bescheid gesagt, ne? Sie hat es zumindest ins Finale geschafft, aber auch da konntest du ja nicht parteiisch sein, denn du ist ja sozusagen ein Blind-Tasting, ne? Also man kann
genau,
da keinen
bevorzugen.
Ja, das ist das Spannende dabei. Und das Bier war aber doch so gut, dass sie sich durchgesetzt hat mit ihrem Papa zusammen, gegen wie viele andere Biere? Gegen
199 andere, wow. Also es gab knapp 200 Einsendungen und wie sich dann rausgestellt hat, hatte ich ihr Bier tatsächlich, wir haben die Vorrunde teils hier bei uns in der Elfi gemacht und teils in Stralsund und ich hatte ihr Bier tatsächlich auch schon in der Vorrunde in der Elfi und da war es auch schon Tagessieger, quasi zwei Tage verkostet und das Bier war Tagessieger am ersten Tag, also das hat es zu Recht ins Finale geschafft und konnte sich dann da auch durchsetzen und das Spannende ist, wir werden es natürlich dann auch hier bei Reds probieren, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie Mitte November eingebraut werden, weil Candy ist ja aktuell auch noch schwanger, das kommt auch noch dazu. Anfang Dezember kommt das Kind, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir es im Idealfall so eingebraut kriegen, dass sie auch dabei sein kann.
Gerade, ne? Sie kann nicht
abschmecken. Ganz genau, sie kann selber nicht abschmecken. Aber wenn das Bier dann verfügbar ist im Februar, dann werden wir natürlich hier Nico mal eine ordentliche Pulle aufreißen oder vielleicht auch zwei und werden das mal schmecken, denn Candy hat was ganz, ganz Tolles geschafft. Das Bier oder der Bierstil heißt ja Chocolate Stout. Sie hat aber gar keine Schokolade verwendet, obwohl es erlaubt gewesen wäre, sondern sie und ihr Papa haben nach dem Reinheitsgebot gebraut und haben einfach dieses Schokoaroma nur über unterschiedliche Malze reingekriegt. Also ich bin sehr gespannt und das Schöne ist ja jetzt, Candy hat unter anderem auch 400 Liter Bier gewonnen dadurch und weißt du, was der größte Vorteil ist?
Sie kann es gerade nicht trinken und du bekommst
das
es dann?
Quasi auch. Unsere Adresse ist ja die gleiche. Also wir wohnen ja im gleichen Haus. Das heißt, das Bier kommt ja quasi an meine Adresse. Und eventuell werde ich da gucken, dass
das in abzwickeln.
Mein Keller landet. Ganz genau. Also oder da werden wir auf jeden Fall ein paar Bierchen hier trinken. Vielleicht machen wir sogar eine kleine Verlosung, dass wir da ein bisschen was hier raushauen, auch an die Reds-Hörer. Also freut euch mal drauf. Stöttebecker Chocolate Stout, das deutsche Meisterschaftssiegerbier 2022. Wahrscheinlich ab Februar nächsten Jahres verfügbar von meiner lieben Freundin und Nachbarin Candy, werden wir hier probieren. Nico, damit kommen wir aber zum Professor. Achso, Messe, genau. Das haben wir auf der Messe gemacht und wir haben auf der Messe halt von, ja, morgens um 9 ging die Messe los, 18 Uhr ging die Messe zu Ende und dann war halt noch Abendprogramm. Das heißt, wir haben quasi von 8 Uhr morgens, also 8 Uhr sind wir aufgestanden, 9 Uhr haben wir angefangen zu trinken, 0 Uhr abends haben wir aufgehört zu trinken. Das 4 Tage. Ich habe eigentlich vorgenommen, einen Monat nicht zu trinken.
Aber ist schwierig.
Dann war ich den Samstag drauf mit meinem Papa beim Fußball und dann musste ich leider 5 Kölsch trinken. Also die haben aber auch schon wieder geschmeckt, muss ich sagen. Also das war schon gut. Also
es ist ja auch herrlich obergärig.
Ja, so ein Kölsch. Es ist herrlich obergärig und vor allem das Peterskölsch, wenn man in der Gegend ist, das Peterskölsch, da ist auch ein bisschen Hopfen reingefallen. Sehr lecker. Peterskölsch kann ich sehr empfehlen. So, damit kommen wir wirklich jetzt zum Catchen, Nico, denn auch da ist einiges passiert. Sollen wir anfangen mit AEW Dynamite Grand Slam? Das war ja die zum zweiten Mal stattfindende, jetzt schon fast Pay-Per-View-artig. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hatte man, als man das erste Mal gemacht hat, ist ja ein großes Tennisstadion in New York, hatte man, glaube ich, sogar 21.000 Zuschauer. Dieses Jahr waren es ein bisschen weniger. Ich weiß gar nicht, was es letztendlich waren. 12.000, 13.000, 14.000 Zuschauer. Aber man hat mehr Geld eingenommen. Tony Khan, der alte Schlaufuchs, ne, der weiß auch, von nichts kommt nichts, hat die Ticketpreise ein bisschen erhöht und so hat man diesmal mit eben den 12, 13, 14.000 mehr eingenommen als letztes Mal und zwar über 1 Million und das ist tatsächlich etwas, was man gar nicht so häufig schafft. AEW hat es mit den letzten 3 Pay-Per-Views geschafft, ne, immer diese 1-Million-Gate, also 1 Million durch Zuschauer Tickets quasi einzunehmen, das haben sie für die letzten 3 Pay-Per-Views geschafft und jetzt auch erstmalig mit einer normalen Dynamite-Sendung, also herzlichen Glückwunsch
Leistung, ne?
Dazu schon mal.
Wer weiß, wie teuer die Tickets
ja, also AEW ist ja im Vergleich zu WWE immer noch spottgünstig und wir werden gleich drauf zu sprechen kommen, Nico. Ich kann, glaube ich, schon mal sagen, für das, was man da geboten hat bekommen, hat sich das auf jeden Fall gelohnt und da gucken wir.
Unbedingt. Und es geht auch noch weiter, ne? Es geht auch noch weiter am
Rampage,
Freitag Rampage, auch also 2 Stunden.
Und genau, sofort hat man jetzt quasi 4 Stunden aufgenommen, ne?
Genau, ne? Also da ist man auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. Das Ding ist getaped. Wir werden versuchen, noch nicht zu spoilern, auch wenn ich da selber schon was gelesen habe aus Versehen.
Oh, ich habe nämlich noch nichts gelesen, aber wir können
trotzdem gleich mal gucken. Lass uns das Rampage mal außen vor lassen.
Alles klar, dann sprechen wir mal über AEW Dynamite. Wie gesagt, wenn ihr nicht so regelmäßig reinschaut, ich kann euch jetzt schon empfehlen, ich habe die Folge tatsächlich auch nahezu von Anfang bis Ende geguckt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Publikum sehr, sehr heiß und es ging auch direkt mit einem richtigen Kracher los, nämlich es ging um den ROH, um den Ring of Honor Titel, der wird ja von unserem guten Freund, Claudio Castagnoli, dem ehemaligen Cesaro, gehalten und er sollte ihn verteidigen gegen Chris Jericho. Und er war aber diesmal nicht Lionheart Chris Jericho, sondern er war wieder der Wizard. Und Nico, die Fans, die hatten auch richtig Bock auf ihn, die hatten richtig Bock auf das Match, die hatten richtig Bock auf die Show. Die haben den Song voller Inbrunst mitgesungen.
Ja, also egal in welcher Phase seines Schaffens er da auftritt, wenn der Song gespielt wird, er wird mit voller Inbrunst mitgesungen. Du hast vollkommen recht. Übrigens auch bei Cobra Kai Staffel 5 gerade auf Netflix, da ist bei Episode 5, da wird auch der Judas-Song an einer gewissen Stelle gespielt.
Okay.
Ich war ganz überrascht, als ich das gehört habe. Ja, dieses Match relativ kurzer Aufbau, dass Jericho es da zu dem Title-Shot geschafft hat. Das ging relativ zackig. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Match.
Ocho wollte er holen, ne? Seinen 8. World-Title.
Ja, ja, genau. Hat er mehrfach auch darauf hingewiesen. Ne? Ja. Per Handzeichen hat er uns schon gewarnt. Es könnte dazu kommen, er war sich sehr sicher, natürlich.
Bin ein bisschen Sorge, wenn er irgendwann seinen 11. holen will. Wie will er das denn zeigen?
Dann macht er den Reißverschluss auf. Zusätzlich. Bei 12 wird es dann irgendwann kritisch, ne? Da werden die Socken wahrscheinlich auch eventuell fliegen. Er hat es geschafft, Dennis. Er hat es geschafft als Wizard, als Entertainer. Es gab abermals einen Low Blow und danach den Judas-Effekt. Und das ist eine bittere Sache. Ne? Gerade bei so einem Ring of Honor-Titel am Anfang haben sie sich die Hand zwar gegeben, das gehört ja damit dazu auch, ne? Der Code of Honor. Mhm. Trotzdem hat er hier mal wieder nicht clean gewonnen, wurde dann aber von seinen Kollegen der Society gefeiert natürlich danach.
Auf jeden Fall, ja. Bis auf, also nicht jeder hat ihn tatsächlich gefeiert. Und Daniel Garcia war ein bisschen skeptisch, ne, weil das ist ja eigentlich nicht die Art und Weise, wie er Wrestling versteht. Ne? Und mal gucken, ich könnte mir vorstellen, Daniel Garcia eben vielleicht auch gegen Chris Jericho irgendwann in naher Zukunft vielleicht dann mal um diesen Titel. Mal gucken, wie es da tatsächlich weitergeht. ROH ja immer noch ohne eigenen TV-Deal. Das wird ja auch seit längerem gemutmaßt. Ich glaube, letztens habe ich hier irgendwie gelesen, Tony Khan sagt, er ist im stetigen Austausch hier mit Warner Brothers Discovery, also mit TNT, mit TBS oder eben auch, weiß gar nicht gerade nicht, wie der Streaming-Service von denen heißt. Also irgendwann wird es wahrscheinlich vielleicht kommen, aber aktuell ist es noch nicht so weit. Also, mal abwarten, das war das erste Match des Abends und es ging direkt richtig mächtig weiter. Das erste Match war ein Titelwechsel, auch das zweite Match, da sollte der Titel wechseln. Da hatten ja viele Fans schon bei All Out drauf hingefiebert, dass die Acclaimed hier aktuell, ich glaube, mehr over sind als alle anderen bei AEW oder ich würde fast sagen, auch bei der WWE wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der most over act überhaupt.
Sesame Dennis.
Ja. Und sie claimt richtig, richtig gut. Haben mir von Anfang an gut gefallen. Ne Max Caster, der das so ein bisschen macht wie der junge John Cena, ne, dieses Rapper-Gimmick, kommt richtig, richtig gut an, der eben auch auf tagesaktuelle Sachen Bezug nimmt, auch Sachen, die nur so die Internetfans wissen und so weiter, der da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und die beiden hier mit Daddy Ass, ne, mit Billy Gunn.
Damals hier noch Mr. Ass, ihr erinnert euch, Mr. Ganz Ass genau. Von der DX, Daddy Ass, ne?
Die
verlorenen Söhne, die sind ja jetzt weg, ja. Ne? Die sind ja jetzt auf
anderer Sollten sich mit FTA noch ein Backstage-Segment liefern, ne? Aber Billy Gunn hier an der Seite von The Acclaimed und dass der mit seinen, der wird ja mittlerweile auch 56, 58 sein oder sowas, dass der nochmal so over ist wie zu besten die Generation X-Zeiten. Ich glaube, da hat er auch nicht drauf gehofft. Auf jeden Fall konnten sie sich tatsächlich hier durchsetzen, konnten Swerve in Our Glory, die sie zu Beginn in dem Rap, glaube ich, Swerve in Our Glory Hole oder irgendwie sowas bezeichneten. Wer nicht weiß, was ein Glory Hole ist, geht erst in den Privatmodus, bevor er bei Papa und Mama am Rechner das jetzt eingibt. Und falls jemand fragt, sagt ihr, das hat der Nico gesagt, ihr sollt
ganz
das
genau
googeln.
Ganz genau. Also der DS hat sich eingemischt, aber das müssen wir natürlich auch mal sagen.
Ne? Also
er
ja.
Schon hat er sich da eingemischt draußen. Das führte sozusagen zu dem Sieg. Sozusagen hier schon das zweite Finish des Abends, welches nicht clean vonstatten ging, aber es hat mich trotzdem sehr gefreut. Ne? The Acclaimed, besonders toll finde ich an denen, ich kannte sie vorher nicht vor AEW, sie waren mir nicht bekannt, ne? Im Gegensatz wie zu Young Bucks, FTA etc. Deswegen freut mich das dann, ne? Dass man so aus eigenen Rängen, aus eigenen Riegen hier mal Tag Team Champions kürt, wohingegen ja auch Swerve Our Glory, die kannten wir auch schon, ne, von NXT zum Beispiel. Deswegen finde ich es gut, dass sie so over sind. Ich finde gut, dass man hier reagiert und ihnen den Titel gibt. Mal schauen, was man mit ihnen vorhat.
Und wir haben es ja vor 2-3 Wochen schon gesagt, ne, als Max Caster hier tatsächlich Keith Lee auf den Schultern hatte, hat ja sogar John Cena Bild bei Instagram gepostet und das bedeutet schon was. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich sehe eine große Karriere hier von Max Caster, wenn er tatsächlich so diesem John Cena Karrierepfad vielleicht hier ein bisschen folgen kann. Na, so früher oder später sehe ich ihn natürlich oder beide wahrscheinlich hier auch als Singles Wrestler unterwegs und dann mal gucken, ob er es dann tatsächlich schafft, auch zum großen Singlestar zu werden. Da schauen wir mal. Aber erstmal sind sie neue Tag Team Champions. Die Fans haben es gefeiert. Es gab Konfetti-Regen mit allem drum und dran. Und mal gucken, Swerve und Keith Lee, die waren ja auch, gab ein paar unglückliche Aktionen. Also mal gucken, ob das jetzt ein Tag Team bleibt oder ob die tatsächlich sich dann auch auf aussplitten, weil es war eh mehr so eine Zweckgemeinschaft, ne? Und ob man die beiden dann tatsächlich dann vielleicht sogar in eine Fehde gegeneinander steckt in nächster Zeit. Genau, Backstage haben wir dann FTA gesehen, die legten sich hier tatsächlich, oder ja, andersrum, die Ass-Boys legten sich hier mit FTA an, sagten, Mensch, ihr seid doch hier auch irgendwie schon seit April Nummer 1 Contender und ihr heult immer rum und so weiter und so weiter. Wir sind die besser aussehenden, wir sind die hübscheren, wir sind die schlaueren, wir sind die jüngeren, wir sind die wirklichen FTRs, die neue Generation, und da kann man auch davon ausgehen, dass es dieses Match geben wird. Ich weiß gar nicht, gab's das vielleicht sogar bei Rampage oder sowas? Sonst werden wir es wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Wochen sehen.
Weiß ich gar nicht. Ich persönlich bin vom Gun Club noch gar nicht so begeistert. muss ich sagen.
Den Auftritt fand ich tatsächlich ganz gut.
Der Auftritt, also am Mikrofon mag das funktionieren. Im Ring haben sie mich noch nicht überzeugen können. Die sind natürlich jetzt auch unter den Fittichen von The Firm. Und da haben sie letzte Woche ja auch schon gesagt, ne? Also ihr großes Ziel ist es jetzt, hier die Tag-Team-Titel zu ergattern. Das heißt, sie müssen erstmal an FDA vorbei, um es dann mit The Acclaimed aufnehmen zu können.
Ja.
Was mir gerade einfällt, das Ranking-System. Hast du mitbekommen, dass das so ganz langsam so, na, sagen wir mal, nicht ganz vom Erdboden verschwunden ist? Es wird wohl schon mal angezeigt, ne? Also es wird zumindest angezeigt, ist mir aufgefallen, im Main Event, hier so und so viel Siege, so und so viel Draws, so und so viel Niederlagen, aber es wird gar nicht mehr so groß drauf eingegangen, ne?
Ja, das macht ja auch Sinn.
Schade. Ich weiß, aber es funktioniert ja nur, wenn du wirklich, wirklich Long-Term Booking
und wenn sich auch keiner verletzt hast, zum Beispiel. Sich, ne?
Keiner verletzt, aber ich fand es irgendwie sehr interessant und
naja, aber
schade, dass es jetzt ganz weg ist.
Das Problem war ja halt auch, auf einmal war dann jemand Nummer 1 Contender, den du irgendwie 8 Wochen nicht bei Dynamite gesehen hast, weil dann hat er schnell irgendwie bei Dark und Elevation hat er irgendwie 10 Matches gewonnen oder sowas. Also man hat sich das ja immer schon so ein bisschen hingebogen. Ich find's generell gut, wenn man das im Hintergrund irgendwie hat und dann mal, wenn es dann tatsächlich mal darum geht und es heißt so, ja, wer ist denn jetzt Nummer 1 Herausforderer, dass man sagen kann, so pass auf, jetzt gucken wir mal in unseren Rankings, wir haben hier tatsächlich in diesem Jahr haben die meisten Siege der und der. Und ich glaube, dafür ist es auch gut. Dieses ganz strikte mit, oh, der hat jetzt, das finde ich schwierig, weil ne, Verletzungen und ja, dann gibt's doch mal irgendwas
nicht,
anderes.
Ich muss das nicht jede Woche sehen, aber ich finde es schön, wenn man darauf eingeht. Ne? Also das finde ich dann schon, wie du, ein John Moxley, ich meine, wie unfassbar wenig Niederlagen ja einfach. Eine oder sowas, ne? In Single Action oder so, ne?
Auf jeden Fall.
Das finde ich schon ganz beeindruckend, wenn man sowas mal liest.
Wer auch wenig Niederlagen entgegennimmt, ist unser guter Freund MJF The Devil. Denn es gab ein Interview von Tony Schiavone mit Wheeler Utah und dann kam MJF raus und sagte auch, hier pass auf, du und dein Blackpool Cockhold Club, auch das bitte nicht googeln, seid doch ihr eh nur, ihr müsst jetzt hier mal den Titel, ist völlig egal, wer heute den Titel gewinnt, Daniel Bryan, Bryan Danielson oder eben John Moxley, der nächste Champ, das sind quasi immer nur Platzhalter. Ne? Ich habe hier diesen Chip, den habe ich gewonnen, quasi die AEW-Version des Money in the Bank Koffers, wobei immer, glaube ich, jetzt
wahnsinnig
noch nicht...
Wahnsinnig peinlich sieht das Ding aus. Ne?
Ja, wobei sagen. Jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Ich glaube, früher war es ja immer so, dass dieses Match dann irgendwann festgelegt wurde und ich glaube, jetzt aktuell vermittelt man ja so ein bisschen den Eindruck, als könnte MJF den tatsächlich wie ein Money in the Bank Koffer jederzeit Zeit eincashen. Ich glaube, da dem ist aber nicht so. Also ich gehe mal davon aus, wir können ja gleich noch über den Main Event sprechen, wer neuer Titelträger ist, beziehungsweise alter Titelträger. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das Match dann beim nächsten Pay-Per-View sehen. Kommen wir aber gleich zu. MJF ordentlich ausgeteilt, wurde aber auch abgefeiert wie neben The Acclaimed fast kein zweiter hier.
Absolut genial. Auch hier AEW's own sozusagen, MJF. Großartig, dass er sich so gemacht hat. Großartiger Heel-Charakter. Wir feiern ihn schon seit langer, langer Zeit, aber seit seiner Rückkehr jetzt einfach noch mehr. Ne? Das Publikum ist auf seiner Seite, obwohl er das Publikum beschimpft wie sonst was. Aber er ist einfach nur ganz großes Kino. Auch, um es kurz zu springen, im Main Event saß er die ganze Zeit im Publikum oben, hatte seinen eigenen Platz, hatte diesen Chip im Arm und hat den Main Event natürlich begutachtet mit ein, zwei lustigen Mimiken, die uns da eingespielt wurden. Also wirklich ganz großes Kino.
Ja, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich freue mich drauf. Ich habe gesehen, er war bei der MMA-Hour mit unserem guten Freund Ariel Havani, der primär MMA, UFC-Berichterstattung macht, aber eben auch, ich glaube, für BT Sports oder so ist in UK eben auch die WWE natürlich schon seit vielen Jahren verfolgt. Und da war MJF zu Gast und hat, glaube ich, eine knappe halbe Stunde, 40 Minuten am, was kann ich, Montag war es, glaube ich, da so ein bisschen eben hier den Grand Slam Event beworben, wurde natürlich auch gefragt, hier so, wie war es mit der Backstage-Schlägerei? Und da hat er aber überall gesagt, so pass auf, da halte ich mich raus. Aber er freut sich natürlich schon auf den großen Bidding War 2024. Ne, das hat er auch in dem Interview nochmal gesagt. Also er hat wohl eine kräftige Gehaltserhöhung gekriegt von Tony Khan, musste aber keine Vertragsverlängerung unterzeichnen. Inwieweit das dann Character ist oder nicht. Also ich würde mal persönlich davon ausgehen, dass Tony Khan hier den ein oder anderen Dollar draufgelegt hat und MJF wahrscheinlich auch
zu Recht
bis 2026 oder 27 mittlerweile dann unter Vertrag steht. Aber man das natürlich jetzt schön ausspielt. Und eine schöne Theorie, erinnere mich nachher mal dran, erzähle ich, wenn wir dann nachher drüber sprechen, wer eben Champion ist und wie es weitergehen könnte. Aber hier auf jeden Fall MJF, der muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen Zeit totschlagen. Erstmal hat er hier Tony Schiavone fast totgeschlagen, hat den armen alten Mann hier geschubst. Wheeler Yuta wurde auch noch verprügelt. Und dann kam auch noch hier W. Morrissey dazu, also The Firm. Du hast es schon gesagt, The Firm. Die Firma ist hier
voll Gange. Ich habe letzte Woche wurde der, ich wollte schon Bandname, wurde der Name des Stables genannt durch MJF, The Firm. Und ich war mir wirklich unsicher. Ich dachte, heißt The Firm wirklich die Firma? Habe ich mich gefragt. Ich sag, wie arm ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich nachgeguckt und das heißt tatsächlich die Firma, ne? Ja. The Firm. Also das klingt so falsch, ne?
Oh, ich finde es tatsächlich da ganz passend. Also ich fand viele, viele andere Sachen. Das hier The Pinnacle
und sowas. The Pinnacle.
Das fand ich immer ein bisschen, aber auch The Firm. Falsch, ne? Das alles, das steht ja so ein bisschen, das ist eine Business-Beziehung. Ne? Also ist das ist jetzt kein, das ist jetzt keine Gruppierung in
ist
dem Sinne.
Bande. Ne? Es ist keine Bande. Ne? Ist keine, wir halten zusammen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ne? Das ist keine Bande, sondern da macht jeder seinen 9 bis 17 Uhr Job und dann, wenn du mal schlecht geschlafen hast, dann kommst du auch mal nicht in die Firma.
Dann kommst du auch. Da bleibst du auch mal zu Hause. Da kann es aber auch sein, dass sich die Firma irgendwann mal abstößt, ja? Haben die da auch so Anteile an der Firma?
Jeder? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die musst du dir erarbeiten
erstmal. Erarbeiten muss man sich.
Aber ich hoffe, sie haben geregelte Pausenzeiten auch, ne? Das kann man nur hoffen. Vielleicht demnächst auch deine Gewerkschaft oder sowas. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Ich glaube,
das 13. Gehalt kriegen die dann auch, ne?
Wenn MJF, das hat er natürlich auch hier bei Ariel Helwani erzählt hier, wenn er hat jetzt zum dritten Mal ja diesen Diamond Ring gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, da gibt's immer eine kleine Ausschüttung. Also immer wenn die Firm dann hier MJF hilft, den Diamantring
Schrottwichteln treffen, genau, dann,
dann gibt's ein kleines Ding. Gucken wir mal. Drittes Match war ein Singles Match. MJF hat das Problem. Pack, der amtierender AW All-Atlantic Champion ist, hatte es mit Orange Cassidy zu tun. Und auch hier gibt es einen Pinfall nach einem Schlag mit dem Hammer der Ringglocke. Das heißt, das ist Nico jetzt das dritte Match in Folge gewesen, wo hier eine Aktion es so gab, die nicht ganz so koscher war.
Ja, also ich hat mich gewundert, ne, dass man das einfach nochmal gebracht hat, aber das Finish fand ich schon in Ordnung. Wenn ich der Referee gewesen wäre, ich hätte den Schlag mit dem Hammer auch nicht mitbekommen.
Ne? Du wärst gerade unterm Ring gewesen, hättest dir eine kalte Dose Krombacher geholt.
Vermutlich. Aber was ist da los? Ne? Ungewöhnlich für AW, diese.
Ja, generell ist das ja, muss man sagen, ist
unklaren Finishes.
So ein unklares Finish natürlich immer gut, um dann die Fehde nochmal irgendwie in ein Rückmatch zu gehen. Und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, ne, unser guter Freund Kutzi, den älteren Reds-Hörern und vielleicht den PW-Radio-Hörern, damals noch als Bettwäschen-Sven auch bekannt, der hat mir geschrieben, an Nicoles Geburtstag. Ist Full Gear? Das kann nicht sein. Die hat ja am 17. Geburtstag. Das ist wahrscheinlich am 19. November, ne?
Full Gear ist auf jeden Fall im November. Das genaue Datum kann ich nicht sagen.
Ich meine, ich kann mal gucken. AEW Full Gear. Aber unabhängig davon.
Mit Rampage dran, was ja auch schon unter dem Full Gear Banner läuft, ne? An einem Full Freitag,
2020. Ja genau, 19. Wie kam er denn auf 19? 19. Aber das sind ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind noch 8 Wochen Dynamite. Also das ist noch ein Stückchen hin und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man eben das ein oder andere Finish so gemacht hat, dass man eben auch nochmal ein Rückmatch durchaus machen kann, um einfach so ein bisschen vielleicht 1-2 Wochen jetzt nochmal zu stehlen und dann tatsächlich, dann hat man immer noch 6 Wochen, um den Pay-Per-View aufzubauen. Also das könnte ich mir vorstellen. Viertes Match des Abends, Nico, da ging es um den AEW Interim Women's Title. Toni Storm, die amtierende Interim Women's Championess, hatte es zu tun mit Athena, Serena Deep und Dr. Britt Baker.
Und am Anfang dachte ich noch, als Britt Baker reinkam und ich auf den Titantron blickte, sah ich mal diese Blattsplatter und so und dachte, okay, wie hat sie sich abfeiert, dass sie dieses Match gegen Thunder Rosa irgendwie so krass geblutet hat. Ich habe dich lange nicht mehr bluten sehen, habe ich gedacht. Und schwupps hat sich den Rüssel gebrochen.
Oh, schon wieder die arme Nase,
ey. Oh. War, glaube ich, durch einen Samoan Drop von Athena, glaube ich.
Ja. Ne?
Das muss wehgetan haben. Es war ein schönes Match. Gefällt mir ganz gut. Jetzt gerade das Damen-Title-Picture macht wieder mehr Spaß als vor ein paar Monaten noch. Aber das Eigentliche, was da passierte, das passierte nach dem Match. Erstens konnte Toni Storm verteidigen, wurde aber dann von den Heels attackiert, Dennis. Und dann ertönte eine mir unbekannte Musik. Julia kannte den Track. Der ist nämlich von der Band, also von der Freund dieser Person, die da reinkam, spielt in dieser Band. Und, ich dachte, ich sehe nicht richtig, es war fucking Paige.
Genau, Paige ist zurück beim Wrestling. Ich kann mal gleich nachgucken, wann wohl ihr letztes Match war. Das ist ehrlich schon ein bisschen her. Und ich wusste halt auch gar nicht erst, was damit anzufangen. Und dann, wie heißt es, Soraya, wie ihr richtiger Name ist. Das erschien dann in groß auf der Leinwand. Sie kam raus, das Publikum ist komplett ausgeflippt. Ich glaube, das war sogar der größte Pop des Abends. Das hat den Fans richtig gut gefallen. Und ich hatte es dir vorhin schon geschrieben. Ich sag, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen.
Gar nicht. Überhaupt nicht mitgerechnet. Also ich wusste erstmal, wusste ich gar nicht, dass sie noch so lange bei WWE unter Vertrag war. Ne? Also die wurde ja erst vor, ich sag mal, vor 3 Monaten oder 4 Monaten wurde ihr Vertrag ja aufgelöst oder nicht verlängert oder sie wurde gekickt, ich weiß es nicht mehr. Sind im Guten auseinandergegangen. Das Ganze war ja noch unter dem Regime von Vince McMahon und da wusste ich gar nicht, dass sie noch unter Vertrag ist, dass sie noch, keine Ahnung. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie auch gar nicht mehr in den Ring steigen möchte, weil sie auch gar nicht mehr so aussah. Ne? Sie hat irgendwie so viel machen lassen an sich, wobei jetzt hier im Live-TV fand ich es gar nicht so
Man hat es schon ganz gut gesehen.
Eventuell habe ich so ein paar Bilder nach der OP gesehen damals und dachte, holy shit, was tust du dir nur an? Ich wäre eher so im Streaming-Bereich unterwegs. Und
OnlyFans.
OnlyFans wahrscheinlich auch. Von daher bin ich einerseits überrascht gewesen, ich bin erfreut, bin jetzt aber auch gespannt, was sie noch drauf hat.
Wusstest du, dass sie mal, oder andersrum gefragt, weißt du, wann sie das letzte Mal aktiv war, oder was würdest du schätzen in der WWE, wann sie ihre letzten Matches hatte?
Boah, das muss doch bestimmt schon, ich sag jetzt mal eine grobe Zahl, ich sag mal, das ist 5 Jahre her.
Sag mal ein Jahr, eine Jahreszahl.
Okay, dann sagen wir mal, ich gehe vielleicht nochmal eins, ich sag mal 2016.
Ja, Ende 2017 tatsächlich. Also war schon gut
gedacht. Da war ich doch.
Die letzten Matches hatte sie im Stable Absolution, Mandy Rose, Paige und Sonya Deville. Ein bisschen her. Damals hatten sie eine Fehde mit Bayley, Mickie James und Sasha Banks. Ihr letztes Singles-Match bei Monday Night Raw hatte sie am 4.12.2017. Da hat sie Sasha Banks besiegt im Staples Center in Los Angeles. Und kurz danach war es dann auch, also 2018, 19, 20, 21, 4,5 Jahre oder mehr als 4,5 Jahre, fast 5 Jahre, nicht im Ring gestanden. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was man mit ihr machen wird, was für Matches sie zeigen wird, was sie zeigen möchte auch. Ich könnte mir vorstellen, und ich würde es mir natürlich hoffen, dass man sich das erste Match für sie jetzt auch hoffentlich bis zum Pay-Per-View aufhebt, oder?
Ja.
Oder was denkst du?
Ja. Also ich sehe da auf jeden Fall eine Fehde mit Britt Baker. Die sehe ich auf jeden Fall. Wann sie zum ersten Mal im Ring steigt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie fit sie ist. Ich weiß nicht, ob sie sofort zeigen will, dass sie es noch kann. Ne? Oder ob man uns so lange, ich bin bei dir, ne? Also es wäre natürlich viel, viel mehr Spannung aufbauen, wenn man sie erst beim Pay-Per-View auftreten lassen würde. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche schon mehr erfahren.
Mal schauen. Oder vielleicht, dass man vorher irgendwie ein Tag-Team-Match macht oder sowas, ne? Und wo sie nicht so viel macht und dann ihr erstes Singles-Match dann vielleicht beim Pay-Per-View. Warten wir mal. Aber auf jeden Fall eine Riesenüberraschung. Und weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich denke, jetzt wird auf jeden Fall, auch wenn es nicht so schon geplant war, auf jeden Fall auch Bray Wyatt natürlich zur WWE zurückkehren, weil dieser Markt der Free Agents wird ja aktuell komplett leer gefegt. Also erst hier Braun Strowman, ne, jetzt Paige. Also ich bin mir relativ sicher, es gibt ja bei der WWE diese Storyline mit dem White Rabbit, ne, mit dem weißen Kaninchen. Jetzt morgen bei SmackDown 9 Uhr, also 21 Uhr 23 oder sowas, soll da ja auch ein weiterer Hinweis, wahrscheinlich noch kein Debüt oder so passieren. Ne? Ich bin mir relativ sicher, die WWE wird auch an Goldberg natürlich wieder dran sein, den auch mal irgendwie hier zu verpflichten und so weiter und so weiter. Aber für die Wrestler und Wrestlerinnen natürlich famos. Also da ist, glaube ich, aktuell einiges an Geld zu holen, dadurch, dass Triple H so viele Leute wie möglich zurückbringen möchte, debütieren lassen möchte, um die Show cool und neu und fresh zu halten. Und Tony Khan, das macht er ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und mal gucken, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet. Weil so langsam fällt mir dann auch keiner mehr ein, den man noch holen könnte.
Nee.
Also Chris Benoit, aber ich weiß nicht, inwieweit das...
Das wäre mutig.
Das ist vielleicht eher einer für TNA.
Es gibt natürlich noch viele Leute, es gibt ein paar Leute bei TNA, Also man könnte TNA eigentlich auflösen. Sorry, Impact Wrestling-Fans, aber so ein
das
paar
wird,
Leute...
Das wird dem Steiner aber nicht gefallen.
So ein paar Leute würde ich gerne verteilen.
Jetzt kommen wieder die Kommentare. Und Reds hates TNA.
Also ein paar Leute würde ich schon gerne verteilen. Und natürlich so ein paar New Japan Menschen, ne, die natürlich wahnsinnig gut sind. Aber ansonsten, was die Free Agents angeht, da wir kennen uns ja schon ein bisschen aus. Aber ganz so tief in den Indies befinden wir uns dann doch nicht. Was ich sagen kann, ich finde gerade AEW sowie WWE vom Roster ausgeglichen jetzt nicht, aber beide sind interessant und WWE ist jetzt gerade wieder um Weiten interessanter als vor einem Jahr noch.
Das auf jeden Fall.
Also, das ist wirklich, da habe ich heute noch mal drüber nachgedacht. Zieh dir mal rein, was da für Leute sind. Du hast Styles, du hast Finn Balor, du hast Johnny Gargano.
Wobei Styles und Finn Balor ja aktuell nicht so viel los ist, ne?
Ja, aber das sind ja nun mal diese Namen.
Naja, misch
dich mal durch.
Ja.
Denk dir mal was aus damit. So. Und das, ich habe übrigens Raw auch nur gelesen, was da passierte. Und es hat sich verdammt gut gelesen. Und es waren genau die alle mit dabei, ne, die ich gerade ansprach. Ja. Kevin Owens. Ich glaube schon, dass das irgendwie so wieder einen Pfad aufnimmt. Und bin da sehr zufrieden gerade.
Und was ja auch angekündigt wurde, also die Survivor Series, die war schon länger angekündigt, wird in Boston stattfinden. Aber was angekündigt wurde, ist, dass es erstmalig bei der Survivor Series Wargames geben wird. Also Triple H holt ein ja schon bei NXT erprobtes Konzept tatsächlich auch mit ins Main-Roster. Also es wird nicht dieses aus den letzten Jahren, wir haben hier stundenlang darüber gesprochen, wie fürchterlich es ist, ne, dieses Brand versus Brand und eigentlich keinen interessiert's und bei den Haaren herbeigezogen, dann hast du irgendwie noch Title versus Title, was auch kompletter Quatsch ist. Das wird's hoffentlich alles nicht geben, was auch dem geschuldet ist, dass es ja zum Beispiel nur noch einen Tag-Team-Titel, einen World-Title und so weiter gibt. Aber es wird zwei Wargames-Matches geben, bei der Survivor Series, bei der WWE. Wargames bedeutet einmal bei den Männern, einmal bei den Damen. Und das wird eben nicht sein Raw gegen SmackDown, sondern das wird wahrscheinlich irgendwie ne, eine Ansammlung von Heels sein gegen eben eine Ansammlung von Faces, aber eben unabhängig davon, ob sie bei Raw oder bei SmackDown sind, das einmal bei den Damen und bei den Männern und mal gucken, welche Richtung da in den nächsten Wochen gebuckt wird. Also das stelle ich mir tatsächlich relativ spannend vor.
Sehr gut, da freue ich mich drauf. Ne? Es ist ja irgendwie im Oktober haben wir natürlich Extreme Rules noch vor der Tür und im November dann gleich zwei Pay-Per-Views. Einmal Crown Jewel Anfang des Monats und dann die von dir angesprochene Survivor Series am Ende des Monats November. Die genauen Daten habe ich gerade nicht im Kopf, aber da haben wir zumindest drei Pay-Per-Views, die auf sich warten lassen, nur kurz auf sich warten lassen. Und da steht auch schon ein Match für Crown Jewel fest, um da hinzuspringen. Logan Paul gegen Roman Reigns. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Meinst du, die Saudis kennen Logan Paul?
Ja, auf jeden Fall.
Sie, ne?
Nein, ja, also, wenn die Saudis, die haben doch alle hier vier Glumanda Holo und sowas, ja, ne? First Edition sein. Und sowas. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Also die sind sicherlich auch große Fans und da merkt man schon ein bisschen, war auch dann zu lesen, ne, dass das mit einer der Gründe war, warum eben Drew McIntyre beim Clash at the Castle eben nicht den Titel geholt hat, eben weil, ne, der saudische Prinz sich natürlich gerne hier so ein Blockbuster-Match Roman Reigns gegen Logan Paul gewünscht hat. Das wird es geben bei Crown Jewel. Das soll Samstag, 5. November stattfinden. Vorher haben wir noch am Samstag, 8. Oktober Extreme Rules und dann eben noch am Samstag, 26. November die Survivor Series. Also ich bin mal gespannt. Aktuell, du hast schon richtig gesagt, läuft ja einiges bei der WWE auch richtig. Mal gucken, was sie aus dieser Wright Rabbit Storyline tatsächlich machen. Also Bray Wyatt von allen Wrestlern auf der Welt. Wenn wir einfach nur nach seinem letzten Gimmick gehen, muss ich den nun wirklich nicht wiedersehen. Aber mal gucken, vielleicht hat unser guter Freund Triple H sich da ja auch noch was Besonderes einfallen lassen und er kriegt tatsächlich irgendwie ein cooles Gimmick. Also so der weiße Right Rabbit kennt man ja, ne? Hier der Zauberer, der das weiße Rabbit auch mal verschwinden lässt. Ne? Vielleicht kann er auch Sachen verschwinden lassen. Vielleicht kann er auch die langweiligen Matches von sich verschwinden lassen.
Wer weiß. Also ich, mich würde mal interessieren, ob ein Bray Wyatt, ob sein doch eingeschränktes Moveset seinem Charakter verschuldet war, ob er so gebuckt wurde. Also meiner Meinung nach war er damals in der Wyatt Family zu den Anfängen agiler und hat irgendwie spannendere Matches gezeigt als zu der The Fiend-Zeit. Ne? Also
The Fiend war ja eine Katastrophe.
Das gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Von daher, ich bin nicht so anti-Bray Wyatt wie du. Ich würde mich freuen mit einem geilen Gimmick.
Du hast ja auch den Bray Wyatt-Titelgürtel zu Hause.
Den Fiend-Titelgürtel, ja. Der hängt neben meinem hölzernen People's World Champ hier von wie hieß der Gürtel nochmal? Von Daniel Bryan. Der vegane Gürtel. Mm. Der hängt hier auch.
Der vegane Gürtel, das war tatsächlich geil. damit kommen wir auch zum Main Event von Dynamite Grand Slam. Es ging nämlich mal wieder um den AEW World Title. Erinnert euch noch, CM Punk damals World Title sich geholt, dann verletzt. Dann gab es einen Übergangstitelträger, das war John Moxley. Dann gab es den Titelvereinigungskampf bei All Out. CM Punk hat den Titel, andersrum, es gab ja zwei Wochen vorher den Titelvereinigungskampf, da hat John Moxley sich den Titel vereinigt, dann gab es das Rückmatch bei All Out, da hat ihn CM Punk sich geholt, hat sich aber direkt wieder verletzt und noch eine kleine Backstage-Prügelei angezettelt. Da gibt's übrigens noch keine News zu Kenny Omega, die Young Bucks, Ace Deal und CM Punk weiterhin suspendiert. Mal schauen, ihr erfahrt es natürlich hier, sobald es da News gibt, dürfte eigentlich jetzt auch nicht mehr ewig lange dauern. Das ist ja eine externe Firma mit beauftragt worden, das alles hier zu recherchieren und die Befragung zu machen. Ich denke mal fast, dass wir in den nächsten zwei Wochen hoffentlich da was hören. Das heißt, nach dem Pay-Per-View wollte John Moxley eigentlich schön sechs Wochen in Urlaub gehen. Mit Renee Young, schlimm. Ne? Also mit seiner Frau. Und das ist jetzt auch nichts geworden, Nico, denn er konnte sich hier durchsetzen nach knapp 20 Minuten in einem sehr, sehr guten Match. John Moxley gegen Bryan Danielson. Das zweite Mal, dass sie aufeinander getroffen sind. Und in der Promo vor dem Match, in dem Video, da hat Bryan Danielson nochmal gesagt, es gab überhaupt erst 4 Leute in AEW, die ihn besiegen konnten. Und 3 davon, bei denen hat er sich schon revanchiert, die hat er auch besiegt. Der einzige, den er noch nicht besiegen konnte, das ist tatsächlich John Moxley. Den wollte er an diesem Abend besiegen. Es hat nicht ganz gereicht. Und was auch gesagt wurde, ist, dass wenn man alle Matches, die beiden schon gegeneinander hatten, zusammenzählt, dann liegt Daniel Bryan vorne. Und das Match hier, das erste bei AEW, was sie im Frühjahr hatten, das war überhaupt das erste Mal, dass John Moxley Bryan Danielson überhaupt besiegen konnte. Mhm. Und da hat er jetzt direkt nochmal nachgelegt, Nico, denn im Bulldog-Choke war es dann nach knappen 20 Minuten und kurz bevor AEW Dynamite dann auch off-air ging, war es vorbei. Bryan Danielson, der Arm, als der Referee ihn hochhob, er fiel direkt wieder zu Boden.
Wie ein also nasser Sack.
John Moxley ist damit jetzt, was ist er, dreifacher Champion?
Vierfacher sogar? Nee, auf jeden Fall dreifacher.
Dreifacher, ja.
Dreifacher Champion. Ja, unglaublich, ne? Ich war für Bryan Danielson, auch wenn er jetzt nicht so richtig in diese Fehde jetzt hier reinpasst, hatten wir letzte Woche kurz schon mal drüber gesprochen. Du meintest selbst auch, das wäre irgendwie ein cooler, wenn man eine lange Fehde um Bryan Danielson hätte und er am Ende dann den Titel ergattern könnte. Von daher ist ja schon alles richtig so. Am Ende kam dann noch unser Freund William Regal raus und hat da sich den Titel geschnappt. Hab gelesen, dass Bryan Danielson, ihm den Titel dann wieder abgenommen hat, um ihn John Moxley selber um die Hüften zu legen. Das hat man bei Dynamite, glaube ich, nicht mehr gesehen.
Die Zeit war am Ende, hat man schon gemerkt, am Ende war es sehr, sehr knapp. Ne? Ja, wobei sie angekündigt haben, das Match hat ein Zeitlimit von 1 Stunde und sie bleiben so lange drauf, bis es tatsächlich vorbei ist. Aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall in den sozialen Medien oder da wird es schon zu sehen sein und hoffentlich wird man es auch nächste Woche nochmal zeigen. Also der Urlaub mit Renee Young, der ist wahrscheinlich erstmal noch nichts, wobei er mal kann gucken. Ja theoretisch immer von donnerstags bis dienstags, kann man ja auch einen schönen Urlaub machen.
Es ist angekündigt und das wunderte mich, bei Rampage wird es eine Golden Ticket Battle Royale geben. Mhm. Ich habe vergessen, wer da jetzt alles antritt. Der Gewinner kriegt einen Title Shot und
Brian Cage, Rush, Jay Lethal, Penta El Cierro Miedo, Hangman Adam Page, Dante Martin, Matt Hardy, Dalton Castle, Jake Hager, Lee Moriarty, Chuck Taylor, Trent, W. Morrissey, QT Marshall, Rhea Daivari, Cole Carter, Lance Archer, Danhausen, The Blade, Isaiah Cassidy, Mark Quinn, The Butcher, Evil Uno, John Silver, Daniel Garcia.
Hat das alle im Kopf. Das ist mein Dennis.
Das ist alles auswendig gelernt.
Und der Gewinner soll aber auch nächste Woche dann bei Rampage schon seinen Title Shot bekommen.
Am 18.10.
Ah, guck mal, dann hab ich mich verlesen. Ich dachte mich, warum nächste Woche? Es geht ja bei Schlag und Schlag auf Schlag. Aber auch das ist irgendwie frech, ne? Ein MJF, der natürlich hier eigentlich der ist, der jetzt an der Reihe ist.
Der 18.10. ist auch gar kein Mittwoch. Also wahrscheinlich ist es der 19.10.
Okay.
Was schreiben die denn hier wieder? Also kann man nicht mal einen vernünftigen Catch-Report schreiben?
So. Ja. Da, mal gucken, wer sich hier, ich sag nicht mal gucken, ich weiß es nämlich, aber ich sag's euch noch nicht. Das heißt, ich weiß, wer dieses Match gewinnt, da reden wir nächste Woche drüber.
Außerdem noch bei Rampage, wer sich ungespoilert angucken möchte, wir haben Eddie Kingston gegen Sammy Guevara, das Match, was ja eigentlich schon bei All Out stattfinden sollte, aber aufgrund einer ebenfalls Backstage-Konfrontation nicht stattfand. Wir haben Rey Fénix gegen Jungle Boy, wir haben Samoa Joe und Wardlow gegen Tony Nese und Josh Woods, wir haben Jade Cargill gegen Diamante, wir haben Action Bronson und Hook hatten es zu tun mit Matt Menard und Angelo Parker und das finale Match war dann ein No-DQ-Match. Sting und Darby Allin hatten es mit dem House of Black zu tun. Die bestehen ja aktuell nur noch auf Buddy Matthews und Brody King. Und passend dazu Malakai Black, der hat sich geäußert. Der hat auch schon gecatcht. Der wurde ja, hat man sich ja auf eine Vertragsauflösung geeinigt und er hat dann auch, ich glaube, auf Social Media gepostet, sagte also, ja, er wäre doch sehr enttäuscht gewesen, es wären andere Versprechungen ihm gemacht worden. Und Nico, wenn wir uns mal zurückerinnern, als er reinkam, er war mit der Mann, der am obersten war, und wir haben uns immer auch gewundert, ne, warum ja. Warum man ihn nicht mal irgendwie ins Title Picture reinbuckt. Ja. Und er ist dann tatsächlich hier in diesem House of Black ja so ein bisschen versauert. Ich würde tatsächlich nicht ausschließen, ich weiß nicht, auf was er sich da, ne, der Vertrag ging ja eigentlich noch 4,5 Jahre mit AEW, ich weiß nicht, auf was er sich da geeinigt hat, ob Tony Khan gesagt hat, irgendwie, pass auf, wir lösen den Vertrag auf, aber du darfst jetzt ein halbes Jahr nicht zur WWE gehen oder sowas. Ich weiß auch nicht, inwieweit da gewisse Grenzen dann auch rechtlich vor Gericht statthalten würden, aber ich gehe mal davon aus, dass wir ihn früher oder später bei der WWE dann auch wiedersehen werden. Ob er dann da super glücklich wird, müssen wir mal schauen. Aber seine Frau zum Beispiel arbeitet ja auch.
Seine Frau ist zum Beispiel da, ne? Und du hast vollkommen recht, damals bei AEW debütiert, bei einer Fehde gegen Cody gehabt, ja? Mega over gewesen. Alle haben ihn gefeiert und dann hat man ihn, was heißt fallen lassen, aber man hat ihn einfach nicht vernünftig eingesetzt.
Ne? Also die House of Black hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass dann ganz viele Wrestler reinkamen, die vermeintlich dann auch eben einen größeren Namen hatten als er. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, was das spannend halten wird in den nächsten Jahren. Zwischen AEW und WWE, es gibt so viele gute Wrestler, es gibt zu viele gute Wrestler, es können aber nicht alle davon gepusht werden. Also selbst FTR ist ja jetzt quasi bei AEW auch schon wieder unzufrieden. Ne? Das heißt, du hast in beiden Rostern immer Leute, die unzufrieden sind und dann wechseln sie ins andere Roster oder zu der anderen, ne, von WWE zu AEW oder andersrum und dann möchte natürlich jemand sagen, so, oh, dann werden die gepusht und dann sind wieder andere, die sich benachteiligt fühlen, dann werden die wieder wechseln und sowas. Also ich glaube, wenn man hier tatsächlich diese Konkurrenzsituation hat, wie man sie ja leider bei WWE und WCW nicht so lange hatte, weil die WCW ja sich dann selber vor den Traktor, wie sagt man, selbst in den Nacken gekotzt. Ich weiß nicht, so. Ihr wisst, was ich meine. Da gab es das leider nicht so lange. Wenn tatsächlich hier AEW es schafft, nächstes Jahr einen guten TV-Vertrag zu unterschreiben, dann wäre es auf jeden Fall schon mal garantiert, dass wir hier die nächsten Jahre, glaube ich, sehr viel Spaß haben werden. Und dann gehört es eben auch dazu, ne, dass ein Malakai Black jetzt sagt, Mensch, AEW oder ein Cody Rhodes, der es ja vorgemacht hat. Und genauso werden dann irgendwann auch Leute bei WWE sagen, so, Mensch, also das habe ich mir aber auch anders vorgestellt, ne, ein Ricochet oder was weiß ich, wen man da hat, ne, die dann auch sagen werden, ach, dann guck ich doch mal, probier's mal bei AEW. Also ich glaube, da werden wir viel, viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren haben.
Ganz sicher. Und ein Satz, den du gerade sagtest, der ist auf jeden Fall richtig. Es gibt unfassbar viele gute Wrestler gerade, ne? In beiden Ligen. Also es gibt ja kaum Leute, die irgendwie nichts drauf haben, ne? Und die Leute, die uns hart auf den Sack gingen, die sieht man gerade bei der WWE nicht mehr, ne? Die werden gerade einfach nicht mehr eingesetzt, ne? Also durch die Bank weg haben wir da talentierte Catcher. Das gab es vor 10 Jahren noch nicht, sag ich dir.
Jetzt wollte ich natürlich noch meine MJF-Theorie hier preisgeben, wobei ich muss sagen, ist nicht, ich meine, habe ich im Internet gelesen, aber folgendes, er wirbt ja damit, dass er am 1.1.2024, am 1. Januar 2024, dass sein Vertrag dann eben ausläuft, ne, so Schlag Silvester. Und es sieht ja aktuell danach aus, ne? John Moxley hat den Titel errungen und MJF hat diesen Chip, dass wir dieses Match tatsächlich bei Full Gear sehen werden. Und besonders spannend wäre dann natürlich eine Situation, ähnlich wie wir es damals mit CM Punk hatten, ne, wo man wusste, CM Punk, wenn der hier in Chicago bei, ich glaube damals war es Money in the Bank, ne, wenn der hier seinen Titel verteidigt, dann läuft der Vertrag aus und dann nimmt er den Titel mit nach Hause und CM Punk hat es ja auch gemacht, hat ihn dann zu Hause erstmal in den Kühlschrank gepackt und sowas. Ne. Und das ist eine Storyline, wo ich mir vorstellen könnte, wo man sagen könnte, pass auf, MJF gewinnt jetzt hier vielleicht tatsächlich schon direkt im November diesen Titel und dann läuft, fängt halt irgendwann an, der Countdown auch zu laufen, ne, im Jahr 2023. Irgendwer muss ihm ja noch irgendwie den Titel abnehmen, bevor dann ja vielleicht sein Masterplan aufgeht und die Uhr Silvester schlägt und er tatsächlich vertragslos ist, aber noch den AEW-Titel hat. Also mal gucken, ob man das tatsächlich irgendwie dann als Storyline aufgreift und quasi hier die Babyfaces dann nächstes Jahr, dann die Uhr tickt immer und dann hast du diesen November-Pay-Per-View und dann ist er vielleicht immer noch Champion und dann muss Tony Khan doch noch irgendwie, mal gucken, wie fällt denn Silvester nächstes Jahr? Stell mir vor, Silvester nächstes Jahr würde auf den Mittwoch fallen. Das wäre relativ witzig. Ich guck mal kurz nach. Oh, ach nee, das ist der Jan. Doch, Nico, Silvester nächstes Jahr fällt auf einen Mittwoch.
Ja, haben sie alles schon durchdacht.
Ich bin mir relativ sicher.
Ich bin mir auch sehr sicher. Sollten sie. Ansonsten werden wir doch mal eine kleine E-Mail hinschreiben. Ja. Denkanstoß.
Ja, auf jeden Fall. Also, man darf sehr gespannt sein. Bei AEW einiges los. Wir warten immer noch darauf, wie wird das jetzt mit dem Brawl aufgelöst? Wird CM Punk tatsächlich entlassen? Und wenn ja, wird es da eine Ankündigung geben? Weil verletzt ist er ja sowieso. Also, er würde 6, 7, 8 Monate ausfallen. Also, wird es tatsächlich irgendwie eine Pressemitteilung geben, à la CM Punk ist entlassen worden? Oder belässt man es jetzt erstmal dabei? Suspendiert man ihn vielleicht einfach für 6 Monate? Ist ein CM Punk vielleicht auch einsichtig? Sagen aber vielleicht auch hier die Young Bucks und Kenny Omega, naja, also entweder der oder wir. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten 2 Wochen vielleicht auch schon mehr wissen und dann eben auch zumindest schon mal vielleicht Kenny Omega und die Young Bucks dann wiedersehen oder eben auch nicht. Ich bin, ja.
Sehr schwierige Situation ist das irgendwie. Ja, ja, total. Aber ich meine, also auch ein CM Punk, wenn er jetzt einfach so zurückkehren würde, es ist irgendwie schon ein Armutszeugnis, da irgendwie so zu haten in so einer Press-Conference, egal wie man drauf ist. Und es ist auch ein Armutszeugnis, da irgendwie im Backstage sich aufs Maul zu hauen. Ich meine, sorry. Finde ich irgendwie gerade alles, also wenn es Storyline wäre, fände ich es extrem cool, wenn man das so krass durchzieht, würde ich sagen, holy shit, Wrestling is fucking real.
It's still real to me, damn it.
Aber ansonsten ist das schon peinlich, ne? Muss man sagen.
Ja, ich weiß, am allercoolsten wäre es natürlich, wenn es da irgendwie Backstage-Videomaterial von gäbe, aber naja, man hat, also ich kann es jedem empfehlen, guckt euch diese Pressekonferenz an, CM Punk, der war einfach so abgefuckt, der hatte sich über so viele Wochen, über Monate, hatte sich da Frustration angestaut und so weiter und jetzt mal
gucken. In den Muffins war was drin, ich sag dir das, da war was drin.
Ich find's tatsächlich sehr, sehr schade, also die Fans haben so lange drauf gewartet und ich glaube, wir haben tatsächlich noch viele Dream-Matches sind tatsächlich noch offen, wo ich CM Punk gerne drin sehen würde und
warum verletzt er sich denn auch so schnell?
Ja, ist auch ein alter Mann jetzt, ne?
Also, es sind zwei Title-Matches, 2 Verletzungen.
Ja. Ja, wobei das eine hat er sich ja beim Sprung in die Fans, also über die Bande gesprungen, ist, hat er sich ja den Fuß gebrochen. Das ist natürlich eher unglücklich. Das mit dem Trizeps, weiß ich tatsächlich nicht. Da müssten wir mal einen Arzt fragen, inwieweit das jetzt einfach Pech ist oder auch vielleicht dem Alter geschuldet ist oder einfach falsch trainiert oder. Aber naja,
warten wir mal. So wie Cody Rhodes, oder war das? Das war auch der. Nee, das war nicht,
das war ein Brustmuskel. Ist der Brustmuskel, ja.
Ah, Entschuldigung, das war natürlich der Brustmuskel, der Trizeps ist ja hier. Unterarm.
Wenn du dieses Bierkrug halten machst, dann brauchst du auch immer
guten. Dann Prozess. Brauchst du immer guten. Oh, deswegen ist der auch so dick bei mir.
Ja. Wie ist eigentlich mit dem Wandsbecker Oktoberfest? Warst du da schon?
Nein, aber ich bin letztens dran vorbeigegangen. Ich war letzte Woche. Ja, weiß ich nicht. Ist auch vollkommen egal. Es war ein Dienstag, ne? War ich mal kurz in. Warum war ich da? Auch das ist egal. Auf jeden Fall waren wir kurz in Wandsbek und da sah ich schon, dass das Zelt da steht.
Hast du auch die Musik gehört? Wurde auch bayerische Musik gespielt?
Hatte noch nicht auf.
Oh.
Es hatte noch
nicht auf. Wie viel Uhr warst du denn bitte da?
Relativ früh. Es müsste so kurz nach 11 gewesen sein.
Ach so, also es hatte generell noch nicht auf. Weil ich glaube, es macht tatsächlich um 11 Uhr morgens auf.
Na, ich meine, es hatte generell noch nicht auf. Ich war letzte Woche Dienstag, muss es, glaube ich, gewesen sein.
Okay.
Und da sah ich es vom Weitschritt auch so, ja, das gab es ja auch noch, ne? Und ja. Schade, nee. Wir waren noch nie gemeinsam da, Dennis. Ich persönlich bin ja damals mal unterhergekrochen, vor Jahren, und hab da mal so einen Blick reingeworfen. Toll, sag ich euch.
Ja. Wir waren ja sonst immer, also hier mit Arbeitskollegen Reinhold und ich und so weiter, waren wir sonst immer in der Mönckebergstraße oben auf dem, Hochhaus, ne? Beim Karstadt. Das war eine der legendärsten Besuche, die ich jemals hatte. Da wollten Reinhold und ich im Anschluss mit Candy noch, da hat sie noch nicht hier in Hamburg gewohnt, sondern in München, wollten wir mit ihr über Skype die Oktoberfestbiere trinken. Das sind ja bekanntlich 6 Stück und 6 Flaschen dementsprechend. Und Reinhold und ich dachten, naja, komm, da können wir mit den Kollegen doch auf eine Mass wohl noch hier zum Karstadt, zum Oktoberfest gehen.
Easy.
Es waren dann leider ja 6 Mass. Wir sind vom Karstadt im Aufzug runtergefahren. Reinhold und ich haben uns auf diesen, wie groß ist so ein Aufzug? Also der war vielleicht 5 Quadratmeter groß oder sowas. Wir haben uns im Aufzug verloren.
Und ihr wart nur zu zweit drin?
Wir waren, glaube ich, nur zu zweit drin. Wir haben uns im Aufzug verloren, haben unabhängig voneinander noch unten in die Parkgarage gepinkelt. Dann bin ich versehentlich in die falsche U-Bahn gestiegen, habe mir dann irgendwann ein Taxi genommen, weil ich dachte mir so, fuck, Reinhold steht bestimmt schon bei mir vor der Tür. Kam zu Hause an, bin gerade zur Tür rein, auf einmal klingelt's, Reinhold auch komplett besoffen, auch irgendwie mit den Bussen komplett Chaos gefahren. Und dann haben wir mit Candy noch probiert, diesen Podcast aufzunehmen. Und nachdem wir nach einer Dreiviertelstunde immer noch beim ersten Bier waren, hat Candy die legendären Worte gesagt, also das hat keinen Sinn, ich breche das jetzt hier ab, und hat einfach aufgelegt. Wir müssen so unangenehm besoffen gewesen sein. Und sie hat halt die ganze Zeit gewartet. Wir hatten ihr halt ursprünglich gesagt, so ja, pass auf, wir machen 18:30 und dann war es halt irgendwie 21:30 oder sowas, bis wir endlich angefangen haben. Also legendär, passend dazu.
Traurig, ne?
Ja, ja, aber das hat Candy uns mittlerweile verziehen. Deswegen haben wir nämlich auch mit ihr die aktuelle Oktoberfest-Sendung aufgenommen, die man sich natürlich anhören kann auf männerabend.info oder ihr fügt ihn einfach dem Männerabend-Podcast, der Podcast-App, die ihr ja jetzt auch wahrscheinlich gerade nutzt, um Reds zu hören, hinzu. Da haben wir alle 6 Oktoberfest-Bier getrunken, aber wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr ja gehört, dass Candy schwanger ist. Das heißt, Candy hat zwar ihr Wissen beigesteuert und ihre sehr lange Wiesenerfahrung, aber getrunken haben tatsächlich nur Reinhold und ich. Und wenn ihr dann sagt, Mensch, aber was ist hier mit dieser Hobby Braumeisterschaft. Auch da gibt es natürlich ein Special zu. Ist schon online. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer 2022. Dann könnt ihr quasi live hören, wie Candy den Pokal hört und viele, viele weitere Eindrücke. Also mal enneabend.info ist die Seite oder einfach, wo ihr gerade Reds abonniert habt in eurer Podcast-App bei Apple Music oder Spotify oder was auch immer. Einfach auch den Männerabend mal hinzufügen. Dann verpasst ihr auch da nichts. Ja, in diesem Sinne
sind wir durch,
Nico.
Ein kleiner Hinweis natürlich noch auf Extreme Rules, der Pay-Per-View, der im Oktober stattfindet. Was hast du gesagt? Am 8. glaube ich, ne?
Ich glaube, am 8. habe ich gesagt, ja.
Das, ein Samstag. Ein Samstag ist das auch. Da stehen 2, beziehungsweise 3 Matches stehen schon fest. Wir haben Liv Morgan gegen Ronda Rousey, das Rematch Extreme Rules Match. Mal gucken, ob sich da Liv Morgan nochmal durchsetzen kann. Dann wird mit aller Wahrscheinlichkeit Bianca Belair ihren Titel aufs Spiel setzen gegen Bayley. Auch das haben wir vermutet. Und es gibt noch ein Rückmatch, Matt Riddle gegen Seth freaking Rollins in einem Fight Pit
Match. Was ist ein Fight Pit Match?
Das weiß ich nicht genau. Das
gab es aber wohl auch bei NXT, habe ich gelesen.
Oh, dann gab es das bei NXT. Das ist ein Käfig und da hast du oben aber, das ist das oben auch noch mal so ein, wie will ich sagen, so ein Gang.
Achso, ich dachte so Waffen oder sowas. Das gab es ja auch schon mal.
Was war denn nochmal das? Ist es so ein Cage-Ding und nee, also da muss ich nochmal nachgucken. Also es gibt irgendwelche Regeln und der Käfig sah auf jeden Fall anders aus und ich glaube, es war auch sowas, du musst bis 10 auf dem Boden liegen bleiben.
Ah, alles klar.
Ja.
Jetzt musst du natürlich auch zum Abschluss noch sagen, hast du eine Idee, wer das weiße Kaninchen sein könnte? Oder ob, was ist es, Bray Wyatt? Kannst du auch vielleicht irgendwas mit Alexa Bliss noch zu tun haben? Ich hoffe nicht.
Also Karrion Kross hatte damals auch mal ein White Rabbit Gimmick. Und zwar war das bei Lucha Underground damals. Mhm. Wäre komisch, ne, wenn man ihm das jetzt verpassen würde, obwohl er ja schon da ist. Ne? Das Ganze wäre ein bisschen skurril. Viele Fans erwarten Bray Wyatt und ich sehe da auch eher einen Bray Wyatt.
Aber
ich hab keine andere Idee.
Also sind wir mal gespannt. Wir hören uns nächste Woche dann auf jeden Fall wieder. Es geht ja in großen Schritten nicht nur auf die 700. Folge zu, sondern der geübte Männerabendhörer weiß ja, nach Nikos Geburtstag ist es nicht mehr lang bis zu meinem Geburtstag. Also wenn noch mal jemand hier Bier schicken möchte, wir sitzen ja gerade auch so ein bisschen auf dem Trockenen, müssen ja auch ein bisschen das Ganze jetzt gerade überbrücken.
Besonders ich. Ne? Ihr wisst ja, ne? Bier hält bei mir nicht lang. Dennis hingegen hat ja, mein Gott, hat den ganzen Keller voll, den Dachboden voll und sowas.
So, ne? Viel, ich habe noch ein paar US-Biere tatsächlich auch mitgebracht, aber da habe ich immer nur eine Dose von. Also da können wir nicht zusammen trinken. Also das können wir aber nicht für Reds, ihr wisst, was ich meine. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr eine tolle lokale Brauerei bei euch in der Nähe habt und sagt, Mensch, da lasse ich dem Dennis und Nico nochmal einen Sechserträger zukommen, damit die bei Reds nicht immer so durstig sein müssen. Dann,
das wird uns sehr, sehr freuen. Uns
gerne Bescheid. dennis@reds.de ist eine E-Mail-Adresse, wo man da zum Beispiel sich melden könnte. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Reds 696. Guckt euch Dynamite Grand Slam an. Guckt euch gerne auch Rampage Grand Slam an. Diese Woche in einer zweistündigen Sonderedition. Ich glaube, das wird sich lohnen. Dynamite hat es auf jeden Fall getan. In diesem Sinne durch. Ich sag tschüss, bis dann.
Urlaub von der Arbeit, ne, das was Tolles, aber Urlaub vom Catchen, Dennis, das kenne ich nicht. Ne? Ich brauch den Ringkampf.
Das Einzige, wo du Überstunden machst.
Ich brauche den Ringkampf. In diesem Sinne, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.